Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute darf ich Ihnen eine Ein-Mann-Lichterkette in der Krise vorstellen. So bezeichnet sich der Kabarettist und Moderator Florian Schröder selbst. Oft spielt er in seinem Programm so geschickt mit Zweideutigkeiten, dass ihn manchmal sogar die Leute gut finden, die er eigentlich kritisiert. Gerade probiert er auf der Bühne den Neustart. Unter anderem darüber wollen wir reden. Guten Morgen, Florian Schröder.
Guten Morgen.
Sie sind gerade auf Tour, haben gestern Abend in Dortmund gespielt. Deshalb sind Sie mir auch per Leitung zugeschaltet. Wie würde denn normalerweise Ihr Start in den Tag aussehen nach so einem Auftritt?
Da will ich Ihnen gleich sagen, den Start in den Tag haben Sie mir natürlich vermiest. Ne? Ich bin natürlich ein Abendarbeiter. Das heißt, wenn Sie mich hier zwingen, mich um 9 Uhr morgens ins Radio zu setzen, dann ist das für mich eine sehr sublime Form der Folter. Nein, Spaß. Also, es ist gar nicht so anders als sonst, weil ich tatsächlich nicht dem Langschläfer-Comedy-Kabarett-Klischee entspreche. Also ich stehe meistens schon so 8:30, 9 auf, bin heute wirklich aber ein bisschen früher aufgestanden, um halbwegs munter zu wirken um diese Zeit. Und dann gehe ich frühstücken im Hotel und dann beginne ich so langsam den Tag, verschaffe mir einen Überblick und dann geht's auch schon zügig los. Also im Grunde habe ich jetzt nur zu einer Stunde, wo ich eigentlich nicht spreche, diese Schweigestunde unterbrochen für Sie und da sollten Sie doch dankbar sein.
Ja, ich bin total dankbar und vor allen Dingen gelingt Ihnen das schon wunderbar zu sprechen, das kriegen wir alle mit. Ich habe gerade eben auch schon mich so ein bisschen gerade hingesetzt, weil ich wollte jetzt die harte Gangart, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht möchten Sie das gerne haben an dieser Stelle. Aber jetzt entspannen wir uns doch wieder ein bisschen und gehen das Ganze heiter an, okay?
Immer, immer, immer. Dafür bin ich doch da.
Neustart, so heißt sein aktuelles Programm. Und da gibt es, wie man es eigentlich nur aus dem Theater oder aus der Oper kennt, zum Anfang eine kleine Einführung für das Publikum, bevor es richtig losgeht, gehalten von Florian Schröder selbst. Braucht es das, um Ihr Programm nicht falsch zu verstehen?
Absolut. Also wir brauchen ja heute unbedingt jemanden, der uns an die Hand nimmt, der uns genau sagt, wie es gemeint ist, wo gelacht werden darf, wo geweint werden muss. Man muss ja heute unbedingt alles erklären in der Kunst, weil offensichtlich das Publikum nicht mehr in der Lage ist, Doppeldeutigkeiten und Anführungszeichen zu verstehen. Und natürlich ist das pure Ironie, ist purer Sarkasmus. Also ich mache mich genau darüber lustig, nämlich über eine Tendenz, die im Moment zu beobachten ist, die offensichtlich davon ausgeht, dass das Publikum unmündig und dumm ist und weswegen man alles bis zuletzt erklären muss. Und meine Auffassung ist eben, dass Kunst sich selbst erklärt und dass man eben gar nichts zu erklären hat, sondern dass es einfach darum geht, sich frei einzulassen auf das, was da bevorsteht, was da kommt, auf Überraschendes, auf Irritationen. Deswegen ist alles, was ich in dieser Einführung sage, im Grunde genommen das Gegenteil dessen, was ich später den ganzen Abend über mache.
Ja, Sie sagen ja da auch mit dem Augenzwinkern, alles das, was Sie erzählen, das ist genau so gemeint. Aber gibt es das tatsächlich ab und zu mal, dass Leute so kommen und sagen, also ich finde dich doof, weil sie ihre Bühnenfigur da allzu ernst nehmen?
Nein, das nicht. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo natürlich Leute sagen, man wisse ja gar nicht mehr, wie es jetzt genau gemeint war und was ich da jetzt eigentlich genau sagen wolle. Und das ist ja zum Teil auch das Ziel. Wobei, wenn man richtig zuhört und wenn man sich ein bisschen einlässt, dann spürt man ja sehr genau, wo ich hin will. Aber natürlich gibt es immer wieder Momente, wo das Publikum auch unsicher sein soll, weil ich das selbst auch ganz wichtig finde und weil wir in einer Zeit der Eindeutigkeiten leben, in der sich alle darauf versteigen, genau zu wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und da finde ich es ganz wichtig, dass jede Form der Kunst einen Gegenakzent setzt und das Publikum aufweckt, indem man eben nicht so genau weiß, wie es gemeint ist. Denn im tiefsten Innern steckt ja hinter all den alltäglichen Eindeutigkeiten der Politik auch nicht immer die Eindeutigkeit, die sie vorgibt, sondern ganz viele Versuche der Manipulation. Und um da wach zu werden, dafür nutze ich die Bühne, um das mit lustigen, unterhaltsamen Mitteln auch zu tun, nämlich zu irritieren.
Also ich nehme Sie da gerade mal ernst an dieser Stelle. Sie beschreiben nämlich zum Beispiel auf der Bühne, wie Sie es sich während des Lockdowns in Ihrer Dachgeschosswohnung in Berlin-Prenzlauer Berg schön gemacht haben, mit Latte Macchiato aus Hafermilch natürlich, Mülltrennung und Apero ab 17 Uhr. Klingt doch eigentlich ganz kuschelig. Warum setzen Sie sich dann jetzt für einen Neustart ein?
Na, der Neustart ist ja ganz wichtig. Also der Neustart ist ja das Wort unserer Zeit. Wir alle hoffen natürlich, dass wir nach dem, was uns in den vergangenen 3 Jahren passiert ist und wahrscheinlich auch noch eine Weile beschäftigen wird, also Corona, Ukraine-Krieg und so weiter, da gibt es so eine latente Sehnsucht nach einem, der endlich mal dafür sorgt, dass wir befreit sind, der uns erlöst. Deswegen gibt es eine große Messias-Sehnsucht, die ich beobachte. Und ich habe mich im Zuge dieses Programms lange damit auseinandergesetzt. Was ist das eigentlich, diese Messias? Messias-Figur? Also was ist die im Christentum, was ist die im Judentum? Und das ist für mich ein bisschen die Frage, aber eben auf sehr unterhaltsame Art und Weise. Was suchen wir da eigentlich, indem wir einen suchen, der uns jetzt endlich erlöst? Und warum ist das eigentlich gar nicht die Erlösung, sondern eigentlich zutiefst regressiv und konservativ?
Und könnte ja eben auch eine große Gefahr sein, ne? Jemand, der sagt, ich habe jetzt die Lösung und folgt mir mal alle, bitteschön.
Richtig, genau. Also man kann schon beobachten, in der Theologie und auch in der Philosophie, dass das apokalyptische Moment, das uns ja auch umgibt, also nichts wird mehr sein wie vorher, wir werden auf den Weltuntergang zusteuern, nichts geht mehr. Das ist ja ein Gefühl, was uns sehr stark im Moment vermittelt wird. Das leugnet nicht, dass sich sehr viel ändern wird und dass wir in eine ungewisse Zukunft steuern, aber das haben wir immer getan. Nur diese apokalyptische Momentaufnahme, die wir im Moment haben, geht einher mit einer Sehnsucht nach dem Messias. Und deswegen hat diese Suche eigentlich etwas zutiefst Fundamentalistisches und ist im Grunde genommen genau der Ausweis dessen, dass wir in einer Zeit leben, die eigentlich sehr reaktionär, sehr hart und sehr brutal miteinander umgeht.
Da passt es ja vielleicht auch, und das ist ganz interessant, das beobachten Sie ja auch. Die meisten wünschen sich ja nicht wirklich einen Neustart, sondern blicken zurück. Also kann man gut auch an der Nostalgiewelle im Fernsehen beobachten, wo alte Shows wie Wetten, dass oder Der Preis ist heiß wieder aufgelegt werden. Das ist natürlich nur ein kleiner Seitensplitter. Haben die meisten schon vielleicht auch resigniert und flüchten deshalb in die Vergangenheit, weil die dann doch übersichtlicher erscheint?
Ja, in der Tendenz würde ich sagen, ja, ich bin nicht sicher, ob ich direkt von Resignation sprechen würde. Das ist natürlich ein großes Wort, aber es lässt sich aus dieser Retrowelle natürlich etwas ablesen. Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob die Mehrheit der Menschen eigentlich resigniert hat oder zurück will in die Vergangenheit oder ob das nicht viel eher die Macher sind, also gerade Fernsehmacher, die aufgrund einer offensichtlichen Orientierungslosigkeit in der Gegenwart und einer gewissen Ideenlosigkeit hinsichtlich der Zukunft und dem, was die Menschen in der Zukunft begeistern könnte, dann eben auf Konzepte und Formate der Vergangenheit zurückgucken und sagen, naja komm, das war doch mal erfolgreich, das machen wir wieder. Und ich finde es doch ein ausweismündiger Zuschauer, dass die meisten dieser Formate, von Wetten, dass abgesehen, letztlich ja doch überhaupt nicht funktioniert. Also es läuft ja nicht. Man sieht ja, dass die relativ schnell wieder umprogrammiert und abgesetzt werden, weil man eben ein erfolgreiches Format der Vergangenheit nicht in eine neue Gegenwart verpflanzen kann, egal wie sehr man dem Publikum unterstellt, eigentlich nostalgisch zu sein.
Wenn wir bei Ihnen nochmal auf die Bühne gucken, auf Ihren Neustart, da treten im Prinzip auch alte Bekannte auf, denn Sie haben ein besonderes Talent, Prominente zu parodieren. Zum Beispiel unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Hier kommt ein kurzes Beispiel.
Ich mochte das auch, wenn er da saß und wieder, nein, also wir haben also eine neue Studie aus Harvard. Wir haben also eine Studie, nein, nein, bitte lass mich einmal, also wirklich eine Studie aus Harvard, die wirklich also aufsehenerregend aus Harvard. Ich bin schon immer eingeschlafen, wenn das Wort Harvard kam, bin ich immer wieder aufgewacht. Habe gedacht, guck, ah, ist wieder Harvard-Zeit. Wenn ich schon gehört habe, wie er Harvard sagt, habe ich gedacht, guck, er ist genauso besoffen wie ich. Ja. Aber wenn er das dann erklärt hat und so, wir haben also eine Studie aus Harvard, die ist also wirklich also komplex. Lassen Sie mich also einmal, das müssen Sie verstehen, ich will das also wirklich also einmal erklären, damit das wirklich alle verstehen. Ich habe immer so, der so gesucht hat nach Worten, also und so, habe ich immer gedacht, ah, er ist genau wie ich, gnadenlos hochbegabt, kriegt es aber nicht über die Rampe.
Ja, Karl Lauterbach ist wahrscheinlich eine dankbare Vorlage. Lässt sich eigentlich jeder parodieren?
Prinzipiell ja. Also das Entscheidende ist, hat der Parodist, also in dem Moment ich, einen Zugang zu der Person. Dabei geht es gar nicht so sehr um Eigenheiten, Sprachfehler oder sonst was. Das ist natürlich immer schön, wenn jemand eine sehr individuelle Art des Sprechens pflegt oder bestimmte Auffälligkeiten vorweist. Aber im Kern geht es eigentlich darum, ist die Figur spannend für mich? Interessiert die mich? Kann ich mich mit der auseinandersetzen? Bietet die inhaltlich etwas an? Und fasziniert sie mich? Und faszinieren heißt nicht, dass ich sie gut finde, sondern dass sie mich in irgendeiner Form so anzieht, dass ich den Eindruck habe, es lohnt sich, sich mit ihr zu beschäftigen. Das heißt, mit anderen Worten, das Schlimmste ist Langeweile. Also eine Person, die weder inhaltlich angreifbar ist, noch in der Art des Sprechens, dann muss ich es bleiben lassen. Also ich hatte auch schon Personen, die alle parodiert haben, die mich aber einfach schlicht nicht fasziniert haben. Also Rainer Kallmund ist so jemand, den habe ich immer mit Wohlwollen beobachtet. Den fand ich auch irgendwie ganz nett und ganz ulkig und ganz sympathisch, aber da hat sich mir nichts angeboten, weswegen ich den jemals parodieren sollte.
Das bringt wahrscheinlich dann auch keine Punkte, oder? Wenn man den 100. Kallmund macht.
Nee, genau. Das ist nämlich dann, dann wird es nämlich Nachmachtheater. Also das, was man der Parodie leider manchmal zu Recht vorwirft, dass da einfach einer sitzt, der kann's und der kann's mehr oder weniger gut und dann macht das, weil er's kann. Und das finde ich immer ganz furchtbar, wenn man sieht, dass das wie so ein schlechter Kessel Buntes ist und jetzt kommt noch der und dann kommt noch Kohl und dann kommt noch Brand und weil es Wehner auch mal gab, macht man den auch noch und das ist dann für mich relativ uninteressant.
Wie lange brauchen Sie da, bis Sie so eine Figur dann tatsächlich mit Leben füllen können?
Tatsächlich geht das in einem ersten Anwurf recht schnell. Ich gucke mir das an, ich inhaliere die Figur, irgendwann drängt sie sich mir auf oder sie muss sich mir aufdrängen, weil sie plötzlich irgendwie nach oben gespült wird. Dann probiere ich das 2-3 Tage für mich und dann geht es meistens relativ schnell ins Programm auf die Bühne mit wenigen Sätzen und dann probiere ich das vor Publikum aus, wenn ich sie soweit habe, dass sie funktioniert. Und der entscheidende Reifeprozess passiert aber tatsächlich in der Auseinandersetzung mit dem Publikum. Das heißt, erst wenn ich da stehe und die Leute mir zuhören und ich merke, ich muss es jetzt wirklich spielen. Und spielen heißt ja, ich versuche mich ganz ohne Perücke und ohne Verkleidung in diese Figur zu verwandeln vor den Leuten. Dann mache ich das und dann sehe ich, was funktioniert. Und dann findet auch der entscheidende Reifungsprozess vor Publikum statt. Oh, denn alter, wahrer Satz im Theater, das Publikum ist der beste Regisseur.
Vor 2 Jahren hat mein Gast Florian Schröder mit seinem Auftritt bei einer sogenannten Querdenker-Demo in Stuttgart für Aufregung gesorgt. Das Video davon ist viral gegangen, wie er den Demonstrantinnen und Demonstranten Meinungsfreiheit erklärt. Sie waren da ja als so eine Art trojanisches Pferd unterwegs, möchte ich sagen. Wahrscheinlich hat das nicht jeder mitbekommen oder erinnert sich vielleicht auch nicht mehr richtig. Wie haben Sie es damals auf die Bühne bei den selbsternannten Querdenkern geschafft?
Also das war ja ganz am Anfang dieser Corona-Zeit und diese Bewegung war recht neu und ich hatte einen Auftritt im NDR-Fernsehen, wo mein Programm aufgezeichnet wurde, 45 Minuten. Und ich hatte einfach Lust, mich mit diesen Verschwörungsideologien auseinanderzusetzen, die damals gerade neu waren, machte eine Nummer, 15 Minuten dazu, wo ich mich in so einen Verschwörungsideologen verwandelte, aber eben auch nicht mit Verkleidung und so, sondern ich habe einfach so eine Mischung erzählt aus Fakten und Fiktion, bin entlang gelaufen an der Grenze zwischen Wahrheit und kompletter Erfindung und habe im Grunde gesagt, ich stehe hier allein im Studio und der NDR lässt mich hier reden, irgendwann werden sie mir das Licht ausschalten und dann ist halt Schluss und habe Dinge, die man im Spiegel genauso nachlesen kann, wie erfundenes Zeug von Querdenkerseiten vermischt. Das haben die Querdenker ernst genommen, dachten, ich meine das und dachten, ich sei ein Überläufer und ich sei der Letzte, der hier bei den Öffentlich-Rechtlichen jetzt noch senden dürfe und jetzt wahrscheinlich weg sei und deswegen solle ich doch zu ihnen kommen. Und dann luden die mich ein, um bei ihnen aufzutreten und der Welt zu sagen, dass ich jetzt auf ihrer Seite sei. Und dann bin ich da hingefahren nach Stuttgart und vor mir war der Fußballspieler Thomas Berthold dran, der das gleiche wie ich machte, nur er meinte es wirklich ernst und hatte wirklich die Fronten gewechselt. Und danach kam ich und dachte, na, wenn ich das schon mache, dann kann ich ja eine kleine Kunstaktion draus machen. Das heißt, ich habe zunächst satirische Witze gemacht, die denen gefielen, um dann so langsam zu zeigen, was eigentlich meine Meinung ist und dass es verdammt schwierig ist, wenn man für Meinungsfreiheit eintritt, aber eben dann demjenigen, der eine andere Meinung hat, nicht zuhören möchte.
Ja, vor allen Dingen haben Sie auch die Frage eingebaut, wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Da gab es großen Applaus. Nicht jeder hat die historische Anspielung, glaube ich, so ganz verstanden oder vielleicht auch gerade deshalb, wer weiß. Ja, und dieser Applaus, der schlug dann aber in Buhrufe um, als Sie eben die Menge aufgefordert haben, auch Ihre Meinung zu akzeptieren und dass Sie eben finden, dass das Coronavirus gefährlich ist und Masken schützen. Das muss sich aber auf der Bühne doch ziemlich krass angefühlt haben, oder? Wie haben Sie diese Situation empfunden?
Also schwierig war es eigentlich eher so im Vorhinein, weil ich natürlich dachte, was ist, wenn es schiefläuft? Ne? Also wenn ich nach 2 Minuten von der Bühne gehen muss, weil ich schlicht nicht gehört werde akustisch oder wenn ich da so mitten in der Nummer rausgerissen werde und jeder fragt sich, was ist los mit ihm? Beherrscht er sein Handwerk nicht oder ist er wirklich übergelaufen? Also wenn es in so einer Ambivalenz stehen geblieben wäre. Aber als ich merkte, es läuft und als ich merkte, ich kann das Vorhaben so wie ich es plane, umsetzen, war das eigentlich sehr schön. Da, von da an war das eigentlich genau das, was ich erreichen wollte. Und dann war es eigentlich vor allem eine Sache der Konzentration. Mit den Buhrufen hatte ich gerechnet, darauf war ich eingestellt, das wusste ich. Und deswegen hat mich das eigentlich auch weder bewegt noch schockiert, sondern das war dann wirklich eher Teil der Performance.
Gab es denn Leute, die Sie tatsächlich erreicht haben, also tatsächlich dort vor Ort, oder haben Sie doch mehr so den Groll auf sich gezogen, der sich dann vielleicht später auch noch irgendwie entladen hat?
Ja, also dort vor Ort gar nicht, da war ich natürlich relativ schnell wieder weg, aber ich habe dann schon natürlich im Nachhinein, vor allem online, gibt es natürlich sehr viele Leute, für die man dann das Böse schlechthin ist, auch das war eigentlich klar, und ab und zu gab es auch mal ein, zwei unangenehmere Begegnungen im realen Leben,
zum
aber
Beispiel?
Nicht weiter dramatisch, naja, indem halt Leute so ein bisschen sich aufgebaut haben und mir nochmal gesagt haben, wie abgrundtief scheiße sie mich finden, aber es war in der Bedrohlichkeit relativ harmlos, aber weil ich ja auch weiß, ich bin ja groß und kann schnell laufen, aber das gab es schon. Also vor allem online hat es natürlich sehr viele Leute gegeben, die entsprechend bei Facebook und in anderen sozialen Medien kundtun mussten, dass also einer wie ich dringend des Landes verwiesen gehört nach Afrika oder sonst wohin, da wo er auf jeden Fall nicht das hat, was er hier hat.
Und Sie sind immer noch da. Wobei, man muss sagen, Sie appellieren ja auch immer, dass man sich durchaus auch mal mit anderen Meinungen auseinandersetzen soll, auch auf die Gefahr, dass man sich dann mal mit einer anderen Meinung infiziert. Doch wie wahrscheinlich ist das eigentlich, frage ich mich. Wir erleben doch gerade zur Zeit, dass die Menschen sich ziemlich unversöhnlich mit ihren Meinungen gegenüberstehen und jeder eben auf seine Meinung beharrt.
Ja, also das war ja auch ein bisschen der Sinn dieses Auftritts. Natürlich war das eine Nummer, wo ich wusste, ich begegne diesen Menschen natürlich auch mit Humor und Ironie, aber es war schon der Versuch, zu zeigen, dass man sich auseinandersetzen sollte. Also dass man durchaus auch mal sich selbst im Rahmen seiner Möglichkeiten auf eine Bühne stellen sollte, wo es eben nicht nur Applaus gibt. Also sich auch mal mit dem auseinanderzusetzen, was man vielleicht per se verurteilt oder was man auch danach noch verurteilt. Aber sich das mal anzuhören, wirklich in das Denken des Gegners einzudringen, es zu verstehen. Also das ist ja, wenn man sowas wie Hegels Dialektik ernst nehmen will, genau der Sinn der Sache. Nämlich Antithese ist ja nicht nur, wie wir es aus dem Aufsatz kennen, nämlich ja, wir müssen auch die andere Seite mal sehen, sondern wirklich das bis ins Innerste hinein aufzunehmen, aber nicht um das, was wir ablehnen, zu übernehmen, sondern einfach um die Strukturen zu verstehen und dann drüber hinausgehen zu können. Und das passiert heute tatsächlich sehr selten, weil es heute vor allem mir darum zu gehen scheint, dass man sich einrichtet mit anderen zusammen dort, wo man sich sowieso sicher ist und wo möglichst wenig Widerspruch kommt. Das heißt, viele dieser Leute, die die Meinungsfreiheit immer verteidigen, sind ja wahnsinnig empfindlich, wenn Gegenwind kommt. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass sie die Meinungsfreiheit hochhalten wollen, sondern dass sie Widerspruchsfreiheit wollen, nämlich Freiheit von Widerspruch.
Sie kritisieren ja auch in Ihrem Buch, Schluss mit Meinungsfreiheit heißt das, dass es eben auch Leute gibt, die für die vermeintlich gute Sache kämpfen und dabei über das Ziel hinausstießen. Stichwort Wokeness, also dieses Erwachtsein. Was stört Sie da?
Mich stört daran eigentlich nur der radikalisierte Teil dieser Bewegung. Das heißt, prinzipiell stimme ich mit ganz vielem überein, was dort gesagt wird. Mein Problem damit ist die Prämisse. Nämlich in dem Moment, in dem wir die Position des Sprechenden über das stellen, was die Person sagt. Also beispielsweise über bestimmte Themen dürfen nur bestimmte Menschen sprechen. Also nur ein Mensch, der eine andere Hautfarbe hat, soll über Rassismus sprechen. Nur eine Frau darf über Sexismus sprechen und Ähnliches. Und das finde ich eine Verkürzung der Debatte. Und ich halte es auch für ein Problem, dass wir, und das ist gegen die Aufklärung, sagen, die Person steht im Vordergrund. Natürlich ist die Person wichtig. Natürlich ist die Erfahrung wichtig. Natürlich kann ich als Mensch, als Angehöriger, als Mann der weißen Mehrheitsgesellschaft mich nicht hinstellen und sagen, so ist es hier, eine andere Hautfarbe zu haben. Um Gottes Willen, da kann ich nur zuhören, da soll ich auch zuhören, um mir das mal anzuhören, weil diese Menschen viel zu lange nicht gehört wurden. Aber eine Verabsolutierung dieser Sprecherperson halte ich für ein Problem, weil die Aufklärung sagt ja eigentlich, wir hören alle Argumente und wir hören alle Positionen ohne Ansehen der Person. Und das halte ich für eine große Schwierigkeit, und das kippt ab einem gewissen Moment, und das ist dann eben nicht mehr das, was es sein will. Es ist nicht mehr Emanzipation und es ist nicht mehr, den Nichtgehörten eine Stimme zu geben oder den Unterdrückten eine Stimme zu geben, sondern es kippt in eine neue Form von Separatismus und Segregation, die dann dem Vorwurf, den sie der weißen Mehrheitsgesellschaft machen, am Ende im eigenen Handeln gar nicht so unverwandt ist.
Aber Sie kritisieren ja auch darüber hinaus dieses relativ aggressive Auftreten teilweise, dieses Unterscheiden zwischen gut und schlecht, was ist jetzt political correct, was nicht. Wobei, ist das nicht letztlich auch Wesen von Aktivismus, dass man eben vielleicht lauter und aggressiver seine Position vertreten muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden?
Ja, das ist die Ambivalenz des Protests, ne? Also die große Chance des Protests besteht ja genau darin, dass sie eben nicht so institutionalisiert argumentieren, die Protestierenden, wie es beispielsweise politische Institutionen tun. Sonst bräuchte es Protest gar nicht. Dann würde ja alles ausgelagert in die Mühlen der Bürokratie und dort wird alles mit den entsprechenden rhetorischen Mitteln verarbeitet. Aber es ist ja gerade das Glück und die Herausforderung des Protests, über Grenzen zu gehen. Das sehe ich auch. Aber auf der anderen Seite ist das eben auch genau die dunkle Seite des Protests, dass sie eben nie Verantwortung übernehmen muss, sondern sich immer nur hinstellen kann und sagen kann, naja, es muss alles ganz anders werden. Und ich bin sehr für Protest und ich finde es auch richtig, dass es gezielte Übertreibungen gibt, weil nur da, wo übertrieben wird, kann die Gesellschaft auch wachsen. Aber ich sage eben, nur weil es Protest und Aktivismus ist, steht ja auch das nicht außerhalb des Kritikfelds. Und deshalb sage ich an bestimmten Punkten, bin ich enttäuscht darüber, weil ich ja eigentlich von progressiven Menschen mir erhoffe, dass sie wirklich etwas beitragen zur Emanzipation der Gesellschaft und nicht selbst ähnlich reaktionär werden wie andere unter dem Signum des Fortschritts.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist der Kabarettist Florian Schröder, der seinen ersten Fernsehauftritt mit 14 Jahren hatte, in der Show Schmiteinander von Harald Schmidt und Herbert Feuerstein. Wie ist es denn damals dazu gekommen?
Also ich wollte in einem Anflug jugendlichen Wahnsinns unmittelbar und sofort zum Fernsehen. Das war immer mein Ziel. Und ich hatte mit 14 Jahren das Gefühl, wenn du es jetzt nicht machst, dann schaffst du es gar nicht mehr. Und dann habe ich eine Kassette geschickt an den WDR, wo ich Kohl, Blüm, Lindenberg und andere parodierte, die man damals noch ohne schlechtes Gewissen nachmachen konnte. Und dann hörten die sich das an und fanden das, glaube ich, vor allem kurios, dass ein 14-Jähriger einfach die Chuzpe hat, deine Kassette hinzuschicken und luden mich ein. Und dann hatte ich einen, ich glaube, 40-sekündigen Auftritt bei Schmiteinander. Damals gab es noch Oma Scharif, die in so einer Garage auf so einem Thron saß und die jedes Mal überrascht wurde. Und dann kam ich und überraschte sie mit meinen Parodien. Und dann ging das Tor wieder zu und dann war erstmal wieder Ruhe. Aber damit hat eigentlich alles angefangen. Denn damit bekam ich Praktikum beim Radio und dann ging es so ganz langsam los.
Diesen Auftritt kann man sich übrigens im Netz noch angucken. Das ist auch gar nicht so schwer, das zu ergoogeln. Das als kleiner Hinweis. Und es ist interessant, Sie sahen damals ja schon ein bisschen anders aus mit 14. Okay, es liegen natürlich auch ein paar Jahre dazwischen, aber heute sind Sie natürlich eher der sportliche Typ und damals sahen Sie zumindest so aus, als würden Sie nicht so oft Sport machen.
Ja, das finde ich jetzt diskriminierend, muss ich an der Stelle sagen. Und ich finde, dass das ausgerechnet von Ihnen kommt. Da muss ich jetzt, glaube ich, gegen vorgehen. Nein, es stimmt, natürlich. Ich sah sehr pummelig aus. Das war so. Also ich neigte ja auch immer damals zur Fettleibigkeit. Und ich glaube, ich war damals echt so auf dem Highlight. Ich war so 1,83 groß damals und ich wog so 98, 99 Kilo. Und das ist natürlich auch in dem Alter schon nicht ganz ohne. Und kurz danach habe ich abgenommen. Weil da kam noch ein zweiter Fernsehauftritt und zwar in der Ratesendung Psst. Auch mit Harald und das war 2 Jahre später oder so.
Also Harald Schmidt war Ihr Fan dann gleich schon.
Man hat mich auf jeden Fall wieder eingeladen, ja. Und ich damals sagte meine Mutter zu mir, also bis du da wieder auftrittst, muss ich wegen abgenommen habe, so geht's nicht. Und dann habe ich tatsächlich eine Diät gemacht, die mir dann auch ganz gut getan hat.
Wie haben Sie denn Harald Schmidt damals erlebt? Also wie ist er mit Ihnen als 14-Jährigen und dann nochmal als 16-Jährigen umgegangen?
Er hat mich eigentlich gar nicht wahrgenommen. Also er war unglaublich professionell, das weiß ich noch, hat die Probe bei Schmiteinander im Grunde so durchgenudelt, dass ich fast dachte, wie will der Typ eine Sendung machen heute Abend. Und ich weiß noch, dass er mich in der Probe falsch ansagte und sagte, hier kommt Florian Schneider. Und ich war unglaublich schockiert und dachte, oh Gott, die Chance meines Lebens und mein Name wird falsch gesagt. Niemand wird mich je in Erinnerung behalten. Und da weiß ich noch, bin ich komplett schüchtern hingegangen, aber nicht zu ihm, ihm, sondern ich glaube zu Feuerstein und sagte, ich habe eine kurze Frage, der Herr Schmidt hat meinen Namen nicht ganz richtig, ich wollte nur fragen, ob es vielleicht möglich wäre, heute Abend meinen Namen richtig zu sagen, ich heiße gar nicht Schneider, ich heiße Schröder und so. Und dann sagte Herbert Feuerstein nur, hey, das macht der Harald schon. Und natürlich lief es in der Sendung perfekt und aus meiner Perspektive heute verstehe ich das natürlich. Warum sollte Schmidt sich in der Probe energiemäßig verausgaben, weil er ja wusste, dass abends alles sitzt. Also es ist auch eine bestimmte Form, mit Kraft umzugehen an solchen Tagen. Und heute kann ich das total nachvollziehen. Damals hat mich das völlig verunsichert.
Also machen Sie heute auch so?
Das gab's schon, ja, manchmal schon. Klar, man macht natürlich, man richtet sich einfach ein. Also es gibt ganz unterschiedliche Typen, ne? Und es gibt eben Leute, die proben wirklich sehr, sehr viel und proben auch tagelang, manchmal auch, weil es das Format braucht. Ich bin jemand, ich funktioniere dann sehr gut, wenn das Licht an ist. Natürlich proben wir auch, das muss ja auch sein. Aber die Ruhe, die man in der Probe hat, die ist dann umso stärker als Kraft da, wenn das Licht an ist. Und das ist ja immer das Entscheidende, dass man dann am besten ist, wenn das Licht an ist. Nicht vorher und nicht nachher. Das ist ganz entscheidend. Also wie man danach ist beim Abendessen oder vorher bei der Probe, das bringt nichts. Also es gibt auch Kollegen, da heißt es, die Probe mit ihm war lustiger als die Sendung und das wollte ich immer vermeiden.
Wie ist das denn damals bei Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern dann eigentlich angekommen, dass Sie auf einmal der Typ waren, der da im Fernsehen andere parodiert hat?
Das hat eine Wende um 180 Grad bedeutet, weil vorher hatte ich im Grunde null Ansehen. Ich war ein Außenseiter, ich war dick und picklig und war nicht gut in Sport. Also ich habe alles mitgebracht, was man mitbringen muss, um so ein Outsider zu sein. Und dann plötzlich kam dieser Fernsehauftritt und dann sagten alle, oh, das ist ja der war im Fernsehen. Und plötzlich guckten die mich mit anderen Augen an und alles, was ich plötzlich konnte, war gefordert. Und dann war danach Klassenfahrt nach London. Und dann habe ich im Grunde im Bus Lörrach, wo ich herkam, Lörrach, London durchgeredet.
Aber die Leute ihr erstes Programm gespielt.
Genau, Skifreizeiten und so, ab 21 Uhr sind alle platt und denken, was machen wir jetzt? Fernsehen gibt's nicht im Landschulheim, wer kann was machen? Und dann machte ich eben die Abendunterhaltung, weil Ski gefahren bin ich sowieso nicht. Und das war dann hatte ich meine Rolle gefunden. Und damit war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, weil plötzlich schien alles, was vorher so krude und komisch wirkte und unzusammenpassend, schien plötzlich einen Sinn zu haben.
Das ist ja auch dieses Phänomen, ne? Also die Leute, die sonst vielleicht nicht aufgrund von Sport auffallen in der Schule oder aussehen, die coolen Typen oder so, das sind dann die lustig werden.
Ja, also Humor ist ganz oft Rettung, das ist so. Also wer gar nichts hat, womit er sonst bestechen kann, der versucht es eben, indem er die Welt zur Karikatur macht, wie Thomas Bernhard mal sagte, und sich aus der eigenen Situation rettet. Also meine erste Situation, in der ich bewusst humoristisch agierte in der Schule, war ja auch der Sportunterricht, als ich meinen Sportlehrer parodieren konnte, aber keine Rolle vorwärts hingekriegt habe und dann einfach eine Show draus machte, dass ich es nicht kann. Und dann freuten die sich immer, jetzt ist er gleich wieder, er kann nicht mal das, aber mal sehen, was er heute draus macht.
Aber das erzählt sich natürlich heute so leicht. Wir lachen auch darüber. Aber wenn man sich überlegt, da Außenseiter zu sein an der Schule, kein schönes Gefühl. Wie sind Sie damals damit umgegangen? Also bevor Sie dann den Humor für sich entdeckt haben?
Ja, das ist schlimm. Also das muss man klar sagen. Und das gilt ja natürlich auch für alle nachfolgenden Generationen, denn das bleibt ja nicht aus. Also gerade in diesem Pubertätsalter, das ist ja eine sehr sensible Zeit. Und gerade da sind Kinder und Jugendliche ja oft am brutalsten miteinander. Da wird ja Darwin-mäßig aussortiert. Und bis dahin, also bis zur 8. Klasse, bis ich diesen Fernsehauftritt hatte, bin ich zu oft nur mit Kopfschmerzen in die Schule gegangen. Weil ich wahnsinnig Angst davor hatte, dass da die Coolen waren, die dann meine Schulsachen durch die Gegend warfen, wie man das eben so macht oder sich anderweitig über mich lustig machten. Und ich hatte da wirklich, bin nur mit Angst hingegangen. Es war eine absolute Hölle. Also ich würde auch im Nachhinein sagen, dass danach wurde alles besser. Also so schlimm wie in diesen Jahren wurde es in meinem Leben nicht mehr. Und das ist eine schlimme Zeit, weil man ja auch sich so schämt, ne? Man ist ja eben nicht mehr Kind, man läuft ja nicht mehr nach Hause zur Mutti und sagt, die sind böse zu mir, sondern man will ja unbedingt dazugehören. Man will ja plötzlich sowas wie erwachsen sein, was man noch nicht ist.
Aber ja, und du glaubst ja auch, es hat was mit dir zu tun. Ne? Also du bist selber verantwortlich für diese Situation. Genau. Die anderen können sich ja nicht alle irren.
Florian, es gibt keinen Anlaufpunkt. Ne? Und deswegen ist das wirklich, das ist eine ganz schwierige Phase.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist der Kabarettist Florian Schröder, der sagt, Kabarett ist der Gottesdienst der intelligent Enttäuschten. Wie meinen Sie das?
Ja, ich sage das in meinem Programm Neustart. Kabarett ist, ich habe es mittlerweile, glaube ich, noch verschärft. Schön, das fällt mir jetzt gerade auf, dass ich es erwähne. Ich glaube, ich sage mittlerweile, Kabarett, das ist der evangelische Kirchentag der Unterhaltungsindustrie. Publikum kommt, um das nochmal zu hören, was es sowieso schon wusste. Nur formuliert von einem, der es noch ein bisschen besser ausdrücken kann. Und damit mache ich mich so ein bisschen lustig über... So eine bestimmte Erwartung, die manche Leute haben, nämlich, dass man da hingeht und dann wird nochmal gesagt, was man sowieso schon dachte, und man freut sich, dass man gemeinsam die Seite 3 der Süddeutschen gelesen hat. Und das ist aber eben nicht meine Auffassung, sondern ich glaube, dass wir mit politischer Satire viel mehr Menschen erreichen können, wenn wir eben uns nicht nur oben hinstellen und sagen, das sind die Bösen und wir alle haben es verstanden, sondern indem wir ja selbstironisch sind, ich mich über mich lustig mache und damit natürlich auch über Teile des Publikums und ein Selbstverständnis lustig mache und es darin etwas gibt, worin man sich begegnen kann, indem man gemeinsam der eigenen Abgründigkeit inne wird.
Und da wird ja immer diskutiert, wo ist da eigentlich dann die Grenze, ne, wenn es um Satire geht? Über was kann man sich lustig machen und wann ist Schluss mit lustig? Wo ziehen Sie diese Grenze?
Also die Grenze ist grundsätzlich das Grundgesetz, das ist das Entscheidende, alles andere ist Geschmack. Deswegen bin ich da auch so radikal, weil wir im Moment so viele Diskussionen führen darüber, wo ist denn jetzt die Grenze, und jeder meint, irgendwie willfährig festlegen zu können, was man jetzt noch darf und was man nicht darf. Und wenn wir diese Diskussion, und das betrifft jede Form von Kunst, wenn wir diese Diskussion anfangen, geschmäcklerisch zu führen, dann können wir die Kunstfreiheit auch aufgeben. Weil man kann alles machen, man darf alles machen, und ansonsten müssen es die Gerichte entscheiden. Das
Wobei,
ist als Prämisse so entscheidend. Alles andere kann man dann diskutieren. Ich mache auch ganz viel nicht, was ich könnte. Ich will damit nicht jedem Witz das Wort reden, aber zunächst ist das, glaube ich, der Horizont, in dem wir denken müssen, um uns nicht irgendwann der Kunstfreiheit zu entledigen.
Wobei natürlich jetzt zum Beispiel vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ist es doch trotzdem aber wahrscheinlich eine schwierige Gratwanderung, da den richtigen Ton zu treffen, oder?
Ja. Absolut. Aber da sind wir im Bereich des Stils oder des Geschmacks. Und dann kann ich Ihnen zum Beispiel sagen, dass das etwas ist, was natürlich mich auch nachdenklich macht, wo ich auch eine andere Sprache entwickeln musste. Und man kann die Themen 100 Milliarden für die Bundeswehr oder Ähnliches natürlich klassisch satirisch aufarbeiten und dazu eine Position finden. Aber ganz vieles andere, also diesen ganzen Konflikt, wie gehen wir um mit schweren Waffenlieferungen? Wie gehen wir mit Putin um? Was sagen uns solche Sätze wie, wir dürfen Putin nicht provozieren. Da geht es ans Eingemachte. Und da geht es natürlich niemals drum, einen platten Witz auf Kosten beispielsweise von Kriegsopfern zu machen oder sich irgendwie ambivalent hinzustellen und zu sagen, ich weiß nicht genau, wie es gemeint ist, aber mal gucken, wie ihr es findet. Nein, da muss man natürlich auch punktuell eine Eindeutigkeit finden, ohne dabei moralinsauer zu werden. Absolut. Aber das ist natürlich auch die Herausforderung des Genres in so einem Moment. Und das ist meine Grundauffassung von Satire. Satire ist ja nicht nur Witze erzählen. Satire heißt letztlich mit dem Publikum gemeinsam mit pointierten Mitteln die Gegenwart verstehen zu wollen, neu verstehen zu wollen.
Wenn Sie sagen, die Grenze ist letztlich nur das Grundgesetz, alles andere ist Geschmack, das kann aber auch trotzdem nach hinten losgehen. Das haben Sie selbst erlebt mit Ihrem Kollegen Serdar Somuncu, mit dem Sie einen Podcast haben. Ausgerechnet in der ersten Folge vor 2 Jahren, da hat er so ziemlich alle politisch inkorrekten Wörter in den Mund genommen, die man eigentlich nicht mehr sagen sollte, inklusive dem N-Wort. Dann hat er auch noch gemutmaßt, glaube ich, dass es vielleicht einen Zusammenhang zwischen Empörung und mangelnder sexueller Aktivität gibt. War das eigentlich damals eine kalkulierte Provokation, um den Podcast bekannt zu machen?
Nein, ganz klar nein. Also das ist aus diesem Moment heraus so entstanden und aus einem viel zu langen Podcast, den wir damals gemacht haben. Und das war überhaupt, nein, das war nicht kalkuliert. Und das ist ja das Entscheidende. Man kann Dinge nicht kalkulieren. Also man macht etwas und manches, von dem man selber denkt, ich war genial, interessiert am Ende keinen. Und anderes, wo man denkt, mein Gott, das haben wir in dem Moment so gemacht, explodiert in die gute oder in die schlechte Richtung geht plötzlich hoch und danach muss man sich damit auseinandersetzen. Also ich bin der Auffassung, Skandale oder irgendwelche aufmerksamkeitsökonomischen Fragen lassen sich nie irgendwie planen.
Explodiert ist es ja dann, weil es eben Shitstorm gab und weil ein Ausschnitt dann im Netz herumgereicht worden ist. Eben der Ausschnitt, den ich gerade beschrieben habe, und der RBB, der Sender, der den Podcast produziert, der hat dann die Stelle auch rausschneiden lassen. Konnten Sie das nachvollziehen?
Für uns war das in dem Moment okay. Das ist eine Art und Weise, damit umzugehen. Und es ist ja in dem Moment auch so gewesen, aber nichts, wofür wir uns dann anschließend gerühmt haben. Im Gegenteil, dafür haben wir uns auch entschuldigt. Das war auch richtig, weil das deplatziert war. Und das war einfach in dem Moment von uns beiden tatsächlich ein Fehler. Ja, das kann man so nicht machen. Das war drüber und das muss man anerkennen. Und es geht ja auch nicht darum, dass man keine Fehler macht, ne, oder dass man nicht kritisierbar ist. Natürlich war es völlig richtig, das zu kritisieren. Das Entscheidende ist ja nur, dass man es einsieht, ne, und dass man an der richtigen Stelle, und das ging mir in vielen Stellen meiner Arbeit immer wieder so, dass ich danach auch mal sagen musste, ja, das war drüber, das war falsch, das war daneben, das geht so nicht. Aber diese Risiken geht man manchmal ein. Die gehen alle ein, die gehen auch Menschen ein, die noch nicht mal Satire machen. Und dann muss man im richtigen Moment eben auch die Reißleine ziehen und sagen, Leute, ja, so war's. Und dann ist es auch wieder okay.
Es wird ja auch immer so ein bisschen erwartet, dass die Leute, die Kabarett machen, irgendwie so den richtigen moralischen Kompass haben oder vielleicht auch so einen moralischen Kompass vorgeben. Jemand, der sagt, was falsch und was richtig ist, oder?
Ja, und das finde ich mindestens schwierig. Also klar muss man einen moralisch-ethischen Kompass haben, sonst braucht man überhaupt nicht ans Werk zu gehen. Aber ich finde nicht, dass es zwangsläufig die Aufgabe des Komikers ist, den Menschen vorzugeben, was richtig und was falsch ist. Damit endet man in der gleichen moralischen Selbsterhöhung wie die Leute, die man die ganze Zeit vorgibt zu kritisieren. Und ich finde eben nicht, dass es darin besteht, dass wir uns alle nur selbst bestätigen und dann sagen, das war jetzt gute Satire, sondern für mich ist es viel wichtiger, dass wir alle uns selbst hinterfragen, uns vielleicht manchmal erwischen und denken, krass, der Typ da oben, den der da gerade spielt, im Grunde bin das ich und ein Teil von mir, von dem, was der da oben erzählt, lebt auch in mir. Das finde ich das viel kathartischere Moment und das viel spannendere Moment, als wenn ich immer nur weiß, der da oben wird mir jetzt gleich das sagen und er ist auf dieser Seite und deswegen schätzt er die Welt so oder anders ein. Und ich halte es da immer mit Michel Foucault, der mal schrieb, ich bin nicht da, wo ihr mich haben wollt, ich stehe hier, von wo aus ich euch lachend ansehe. Das finde ich die viel schönere Position.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Kabarettisten Florian Schröder. Zum Schluss soll es nochmal um seine Fähigkeit gehen, andere zu parodieren. Denn am Ende seines Bühnenprogramms macht er daraus eine kleine Challenge. Das Publikum ruft ihm Namen Prominenter zu. Schafft er es nicht, einen oder eine dieser Prominenten eben zu parodieren, gewinnt derjenige aus dem Publikum, der den Namen gerufen hat, das Buch von Florian Schröder, Schluss mit der Meinungsfreiheit. Würden wir das jetzt auch nochmal kurz hinbekommen? Wären Sie bereit, diese Challenge nochmal mit mir zu machen?
Am frühen Morgen. Was, Herr Wiese, um kurz vor 10. Normalerweise mache ich das abends um 11. Na klar, für euch mache ich das.
Also ein bisschen Herausforderung muss jetzt ja am Ende sein, nachdem ich Sie so geschont habe.
Ich freue mich doch.
Ja, eben. Sie haben jetzt so viel von Harald Schmidt gesprochen oder wir haben den kurz erwähnt. Wie wäre es denn mit Harald Schmidt? Und vielleicht könnten Sie als Harald Schmidt sagen, wo Sie als nächstes auftreten.
Oh Gott. Warte, das ist ja immer sehr lustig, wenn man eine Kunstfigur parodieren soll. Also, ich gehe mal. Harald, war habe ich eigentlich nie gemacht. Ich probiere es mal. So, meine Damen und Herren, ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es ziemlich geil. Ja, also, was ich so mache. Tolles Interview. Ich gebe ja gerne Interviews, bin auch live. Also, Schröder, Florian, dieser, ja, auch so ein junger, ich kenne ihn gar nicht. Er ist unterhalb meiner Wahrnehmungsschwelle. Tritt auf in den Wühlmäusen vom 28. bis 30. Juli. Ja, und danach ist er an der Nordsee. Das ist so typisch. Ne? Er fährt dann nach Sylt und tritt da auf vor den 9-Euro-Punks, ja? Weil sonst kommt eh niemand. Und Paderborn, Flensburg, Norden und dann Braunschweig und so, das ist Wahnsinn. Also das kommt jetzt so August, September und dann ist er im Grunde, dann war es das für ihn, würde ich sagen. Ja? Der Einzige, der bleibt, bin dann ich. Ja?
Harald Schmidt, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ja. Große Freude, danke, alles Gute und Grüße an Pocher, den Schwachmaten. Ja.
Florian Schröder natürlich.
Wer war es nochmal? Ich habe es auch vergessen.
Ja, genau. Gut, dass ich mir das nochmal aufgeschrieben hatte. Ja. Also das habe ich auch noch von Herbert Feuerstein gelernt. In der Sendung muss der Name dann richtig sein. Danke Ihnen für das Gespräch heute Vormittag, Florian Schröder, und weiterhin viel Erfolg.
Danke, alles Gute, ciao.